Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. Schritt für Schritt geht es voran im leidigen Kampf gegen Corona. Heute wurde in den USA die Zulassung für einen Impfstoff beantragt. Und die deutsche Bundeskanzlerin war optimistisch gestimmt.
Wir rechnen dann auch in Europa mit Zulassungen, die im Dezember oder sehr schnell nach der Jahreswende erfolgen könnten. Und dann wird das Impfen natürlich beginnen.
So, Angela Merkel, was also sind jetzt die nächsten Schritte in den USA? Das ist gleich ein Thema hier. Außerdem, wie wollen die Grünen in Zukunft konservative Stimmen dazugewinnen, ohne Linke zu verlieren und ohne ihren Markenkern zu verwässern? Darüber diskutiert der Parteitag seit heute bis Sonntag. Und ich diskutiere gleich mit dem Sozialwissenschaftler und ehemaligen Grünen-Chef in Hessen, Hubert Kleinert. Außerdem geht es um den Eklat im Bundestag in dieser Woche. Welche Verantwortung übernimmt die AfD für eingeschleuste Querulanten? Und wie können Abgeordnete in Zukunft besser geschützt werden? Auch dazu mehr in der Sendung. Wir berichten über die Frauenquote in Vorständen, auf die Koalition in Berlin sich geeinigt hat. Und wie die Zeitungen von morgen die Themen diskutieren, das hören Sie dann in der Presseschau kurz vor Mitternacht. Die Meldung macht Hoffnung. Das Mainzer Unternehmen BioNTech und das amerikanische Unternehmen Pfizer haben eine Zulassung für den Corona-Impfstoff beantragt in den USA. Ab wann kann also flächendeckend geimpft werden? Auch in Deutschland, wo die Zahl der Neuinfektionen ja heute wieder einen neuen Höchststand erreicht hat. Dazu Einzelheiten von Mischa Erhardt.
Mit dem Antrag in den USA rückt der Beginn der Auslieferung eines möglichen Corona-Impfstoffes näher. Nun liegt der Ball bei den dortigen Behörden, den Impfstoff freizugeben, und zwar im Rahmen einer sogenannten Notfallzulassung.
Das ist eine Sonderzulassung in Fällen von medizinischen Notständen. Sowas haben wir ja nun in der Pandemie eindeutig. Das heißt, da kann schneller und nach etwas anderen Kriterien ein Medikament eine Zulassung bekommen, um direkt eingesetzt werden zu können, und einige andere Dinge aus dem normalen Verfahren werden später angesehen,
sagt Rolf Hömke, medizinischer Sprecher beim Verband Forschender Arzneimittelhersteller. Die zuständige amerikanische Behörde FDA prüft nun mit ihren unabhängigen Beratern, ob und wann der Impfstoff zugelassen werden kann. BioNTech und Pfizer geben in ihrer gemeinsamen Stellungnahme an, dass sie innerhalb weniger Stunden nach einer Zulassung mit der Verteilung ihres Impfstoffes beginnen könnten. Auch in Europa, Kanada, Australien, Japan und Großbritannien befinden sich beide Unternehmen in Kontakt mit den zuständigen Behörden und auf dem Weg möglicher Zulassungen. Wie in Europa sind das auch in diesen Ländern sogenannte rollierende Verfahren. Dabei sammeln die Unternehmen nicht wie sonst üblich alle Daten und Unterlagen, um sie nach Abschluss aller Studien den Behörden zur Prüfung zu übergeben, sondern sie übermitteln fortlaufend ihre Ergebnisse. So kann die Prüfung bereits stattfinden, noch während die Studien laufen. Experten wie der Virologe Herbert Pfister schätzen die Chancen, dass eine Zulassung bald erfolgen könnte, als gut ein. Denn BioNTech und Pfizer geben an, dass die Wirksamkeit ihres Präparates nach den internen Studien bei 95% liege.
Wenn ein so dramatischer Effekt wie über 90%ige Schutzwirkung lockt, dann kann man natürlich auch überlegen, ob man nicht schon früher zu einem entsprechenden Zulassungsergebnis kommen kann.
Eine Zulassung vorausgesetzt könnten BioNTech und Pfizer nach eigenen Angaben in diesem Jahr noch 50 Millionen Dosen ausliefern, im kommenden Jahr 1,3 Milliarden. Ein lukratives Geschäft. So soll der Preis für eine Zweifachimpfung in den USA voraussichtlich bei $39 liegen. Während auch andere Pharma- und Biotech-Unternehmen unter Hochdruck an ihren Impfstoffen weiterarbeiten und Zulassungen anstreben, haben sich auch andere Unternehmen hierzulande in Stellung gebracht. Spezialglashersteller wie Schott in Mainz oder Gerresheimer in Düsseldorf etwa gehören zu den Weltmarktführern, was die Produktion der kleinen Ampullen angeht, in denen die Impfstoffe abgefüllt werden. Bei B. Braun in Hessen fragen Landesregierungen und Impfstoffhersteller Spritzen und Kanülen nach, um sich ausreichend Kapazitäten zu sichern. Und schließlich stellt man sich auch bei der Deutschen Post DHL darauf ein, in Zukunft milliardenfach spezial gekühlte sensible Impfstoffe auszuliefern. Die Infrastruktur dafür sei bereits vorhanden.
Da werden sicherlich noch ein paar Kühlschränke besorgt werden müssen. Und da sind wir auch schon dabei. Ich glaube auch, das wird hier die größere Herausforderung sein. Wie kriegen wir genügend schnell Impfstoff produziert? Es wird dann sicherlich nicht an der Logistik scheitern.
So Postchef Frank Appel vor wenigen Tagen. Eine von der Post in Auftrag gegebene Studie hat ergeben, dass die weltweite Versorgung mit Covid-19-Impfstoffen einer logistischen Herkulesaufgabe gleichkommt. Rund 200.000 Palettentransporte und 15.000 Flüge seien nötig, die auf Dauer erforderlichen rund 10 Milliarden Impfstoffpräparate auszuliefern. Mit dem Antrag auf Notfallzulassung in den USA könnte dieser Mammutprozess noch in diesem Jahr ins Rollen kommen.
Misha Erhardt berichtete. Ist dieser Impfstoff denn auch sicher, wenn er so schnell entwickelt wurde? Das fragen sich wohl einige Menschen. Andere, wie die Corona-Gegner, sind rundheraus gegen eine Impfung. Sie sind zwar nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, aber ein sehr präsenter. Und auch in dieser Woche haben sie ihre Meinung lautstark kundgetan, vorm Bundestag und im Bundestag. Gäste der AfD hatten nämlich Abgeordnete auf den Fluren des Reichstags bedrängt und eingeschüchtert. Was folgt aus diesen Zwischenfällen? Darüber hat der Bundestag heute in einer Aktuellen Stunde diskutiert. Gudula Geuter hat zugehört.
Vertreter aller anderen Parteien waren sich einig in der Verurteilung des Verhaltens von Störern vorgestern im Bundestag und der AfD, aus deren Reihen sie eingeladen worden waren.
Sie wollten ein Klima der Bedrohung in dieses Haus tragen. Das war das Ziel,
rief Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, und seine Kollegin von den Grünen, Britta Hasselmann, ergänzte.
Die von der AfD eingeschleusten Personen wollten die gewählten Abgeordneten an der Ausübung ihres freien Mandates hindern. Das ist ein gravierender Vorfall. Wer versucht, Abgeordnete einzuschüchtern, meine Damen und Herren, der greift unsere Demokratie an. Und das ist ein Tabubruch in diesem Haus.
Nach einem Sicherheitsbericht, den die Bundestagspolizei gestern dem Ältestenrat des Bundestages vorgelegt hatte, hatten die drei AfD-Abgeordneten Udo Hemmelgarn, Peter Bistron und Hans-Jörg Müller Personen eingeladen, von denen vier Parlamentarier filmten und zum Teil beleidigten. Offenbar drangen sie auch in Mitarbeiterbüros ein. Der genaue Hergang wird derzeit noch aufgeklärt. Gestern schon hatten die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Alexander Gauland ihr Bedauern erklärt. Gauland betonte heute:
Dass gewählte Volksvertreter von Gästen zweier Abgeordneter unserer Fraktion bedrängt und belästigt wurden, ist unzivilisiert und gehört sich nicht. Dafür entschuldige ich mich als Fraktionsvorsitzender.
Die Gäste seien sicherheitsüberprüft worden.
Wir konnten also nicht damit rechnen, dass so etwas passiert.
Anderes zu unterstellen, so Gauland, sei infam. Den Unschuldsbeteuerungen allerdings wollten die Redner der anderen Fraktionen keinen Glauben schenken, auch nicht der CDU-Abgeordnete Patrick Schnieder.
Das, was wir heute erlebt haben und was wir gestern schon erlebt haben von Ihnen, Herr Gauland, das folgt dem normalen und üblichen Muster. Zunächst kommt die Provokation, die Regelüberschreitung, der Tabubruch und dann kommen die Krokodilstränen. Dann wird relativiert. Und das, Herr Gauland, ist pure Heuchelei. Und wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, dann war es die Rede von Herrn Hilse vorhin, zu der Sie auch noch Beifall geklatscht haben.
Der AfD-Abgeordnete Carsten Hilse hatte zuvor in seiner Rede den Begriff des Ermächtigungsgesetzes relativiert, das radikale Gegner des Infektionsschutzgesetzes nutzen. Auch aus den Reihen der AfD. 1933 habe ein solches Gesetz zur schlimmsten Katastrophe des 20. Jahrhunderts geführt. Davor sei das ein üblicher Begriff gewesen.
Also bitte ich Sie inständig, bitte lassen Sie die Kirche im Dorf.
Eine Unverschämtheit sei die Verwendung des Begriffs, betonte Petra Pau, Bundestagsvizepräsidentin und Politikerin der Linkspartei. Sie rügte das Verhalten von AfD-Politikern im Parlament weit über den konkreten Vorfall hinaus, wie viele andere, auch Barbara Hendricks, SPD.
Seit 2017 hat sich nicht nur die Arbeitsweise, sondern auch die Atmosphäre in diesem Haus grundlegend gewandelt. Und das liegt daran, dass die AfD als Fraktion Mitglied dieses Parlamentes werden konnte.
Vor allem Parlamentarierinnen würden im Plenum beleidigt, zu leise, als dass dies im Protokoll vermerkt würde. Mitarbeiterinnen trauten sich nachts nicht allein auf die Flure, aus Angst, von AfD-Mitarbeitern bedrängt zu werden. Andere setzten das Verhalten der Partei in einen historischen Kontext. Vorgestern sei man von der technischen zur physischen Obstruktion übergegangen. So Marco Buschmann, und Dirk Wiese, SPD, zog den Vergleich zur Weimarer Republik, um ihn dann zurückzuweisen.
Kurt Sontheimer hat einmal gesagt, Weimar war eine Demokratie, in der es weithin keine demokratische Gesinnung gab. Sie war von Verfassungsfeinden durchsetzt. Wir leben aber heute in einer anderen Zeit, und darum ist es nicht vergleichbar. Unsere heutige Demokratie ist wehrhaft.
Der große Teil der Bevölkerung stehe auf dem Boden des Grundgesetzes. Welche konkreten, möglicherweise auch strafrechtlichen Folgen der Vorfall haben wird, prüft das Bundestagspräsidium.
Gudula Geuter berichtete. Jede Zeit hat ihre Farbe. Unter diesem Slogan, natürlich in Grün, diskutieren die Grünen seit heute über ihr Grundsatzprogramm. Und der Entwurf wirkt erst einmal zahmer als das letzte Programm. Jetzt muss die Basis mitentscheiden, ob sie diesen Kurs mitträgt, zum Beispiel beim Thema Gentechnik, über das morgen gesprochen werden soll. Die Parteispitze jedenfalls will vor allem eins, nämlich den eigenen Anspruch untermauern, zu regieren. Über Tag 1 des digitalen Parteitags berichtet Nadine Lindner.
Eine Tradition klassischer grüner Parteitage zeigte sich auch im Digitalen recht schnell. Der Zeitplan hing deutlich hinterher. Und so konnte Co-Vorsitzende Annalena Baerbock die Bundesdelegiertenkonferenz mit ihrer politischen Rede erst verspätet eröffnen. Zum Einstieg setzte Baerbock auf die urgrünen Themen Ökologie und Klimapolitik.
Wenn wir erst handeln, wenn es brennt, können wir irgendwann nicht mehr retten. Mit einem Weiter-so stabilisieren wir nicht. Mit einem Weiter-so verlieren wir unseren Halt. Uns bleiben weniger als 30 Jahre, es wirklich anders zu machen. Unser Leben, unseren Wohlstand auf Klimaneutralität zu bauen.
Baerbock übte Kritik an der Großen Koalition. Sie habe viele Jahre ungenutzt verstreichen lassen. Die Grünen-Chefin forderte aber auch ein offenes Ohr für Skeptiker des sozial-ökologischen Umbaus auf dem Weg zu einer klimaneutralen Welt.
Wir müssen ehrlich sein. Wir Grünen können eine sozial-ökologische Marktwirtschaft nicht alleine bauen. Nicht mit 20%, auch nicht mit 30. Dazu braucht man in einer Demokratie Mehrheiten. Eine grundsätzliche Akzeptanz und die Bereitschaft der Menschen mitzumachen. Veränderung, Innovation und Bewegung sind nicht für alle eine Verheißung, sondern für viele auch eine Zumutung.
Die 20er Jahre seien entscheidend für den Klimaschutz, mahnte Baerbock. Allerdings geraten auch die Grünen bei ihrem Kernthema unter Druck. Die Aktivisten von Fridays for Future äußerten sich während des Parteitags auf Twitter. Die Erderhitzung müsse auf 1,5 Grad begrenzt werden. Die Basis der Grünen müsse jetzt zeigen, wofür man gemeinsam auf der Straße gestanden habe. Ähnlich mahnend äußerte sich in der digitalen Debatte des Parteitags auch die Klimaaktivistin Katrin Henneberger von Ende Gelände.
Wir müssen ihnen zuhören, besonders der jungen Generation von Fridays for Future, wenn sie uns kritisieren und ihre Meinung sehr ehrlich reflektieren, manchmal auch Fehler eingestehen.
Baerbock sprach in ihrer Rede viele der Themenbereiche an, die auch in den kommenden 2 Tagen im Zuge des Grundsatzprogramms diskutiert werden. Mit dabei war auch eine klare Positionierung zu Europa.
Europäische Außenpolitik ist mehr als ein Selbstzweck. Sie ist für viele Menschen Hoffnung, dass ein Leben in Freiheit und Würde überall auf unserer Welt möglich ist.
Ganz ohne hörbaren Applaus wirkte die Rede im digitalen Setting im Berliner Tempodrom dann aber doch etwas steril. Die Grünen wollen auf ihrem 3-tägigen Parteitag ein neues Grundsatzprogramm beschließen. Im ersten Block steht, laut Plan, als erstes Konfliktthema die Gentechnik auf der Tagesordnung. Kontroverse Debatten werden auch zum sozialen Grundeinkommen, zu einem Bürgerentscheid auf Bundesebene und vor allem zur Ausformulierung der Klimaziele erwartet. Das letzte grüne Grundsatzprogramm stammt aus dem Jahr 2002. Es war eine Zeit der harten außenpolitischen Debatten, unter anderem rund um den Kosovo innerhalb der rot-grünen Schröder-Koalition. Zum Auftakt der Programmberatungen verwies Bundesgeschäftsführer Michael Kellner auf die Geschichte der Grünen Partei.
Ein Blick zurück zeigt, grüne Programme haben sich stets an der Zeit orientiert, in der sie entstanden sind. 1980 haben wir Farbe in eine graue Parteienlandschaft gebracht. 1993 wurde aus den westdeutschen Grünen eine starke gesamtdeutsche Partei, Bündnis 90 Die Grünen. Und heute? Heute sind wir nicht mehr Korrektur zu anderen, sondern heben einen Führungsanspruch in diesem Land.
Bis Sonntag kommt die Partei in einem hybriden Format zusammen. In der Berliner Veranstaltungshalle Tempodrom sind nur Vorstand, Präsidium, Mitarbeiter und einige Journalisten anwesend. Die mehr als 800 Delegierten schalten sich digital über das Internet zu.
Nadine Lindner berichtete. Bis Sonntag also diskutieren die Grünen über die politischen Grundsätze für die nächsten 20 Jahre. Die Parteispitze will sowohl nach links als auch zur Union hin offen sein. Das finden allerdings nicht alle an der Basis gut. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Hubert Kleinert. Er war Grünen-Chef in Hessen und lehrt jetzt Politik und Verfassungsrecht an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gießen. Guten Abend, Herr Kleinert.
Ja, guten Abend.
Gilt bald für die Grünen, wer offen ist für alle, der ist nicht mehr ganz dicht?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Grünen ein anderes Problem haben oder bekommen werden. Die Grünen haben ja in den letzten 2 Jahren einen geradezu märchenhaften Aufstieg erlebt. Und natürlich auch begünstigt durch die Schwächen der anderen ist da ein gewaltiger Erwartungsdruck entstanden. Man geht ja ziemlich sicher davon aus, dass sie in der nächsten Regierung sein werden. Und diesen gewaltigen Erwartungsdruck, bei dem ja auch sehr vieles Projektion ist, diesen Erwartungsdruck aushalten zu können und in der Umsetzung auch entsprechend wenigstens ein Stück weit beweisen zu können, dass man etwas zu Wege bringt. Ich glaube, das ist das große Problem.
Also, Entschuldigung, das heißt, Sie haben Sorge, dass die Grünen nicht liefern können?
Naja, mit dem Liefern ist es ja immer so eine Sache in der Politik. Sie kennen das mit dem berühmten Glas Wasser. Der eine sagt, es ist halb leer, der andere sagt, es ist halb voll. Es ist natürlich dann immer oft auch eine Frage der Interpretation, wenn man bestimmte Projekte sich vorgenommen hat und dann nach einer Weile auf die Umsetzung guckt. Aber wenn Sie sich mal nur die Klimapolitik anschauen, als sozusagen zentrales Anliegen der Grünen, vieles an der Kritik, die da kommt, ist ja durchaus nachvollziehbar. Nur
Kritik von wo aus meinen Sie jetzt?
Naja, die Grünen üben an der Klimapolitik, wie sie in den letzten Jahren verfolgt worden.
An der Bundesregierung?
Ja. Ja. Und wenn Sie jetzt mal sich genau anschauen, vor welchen Problemen jeder steht, der da Regierungsverantwortung übernimmt, dann stellen Sie ja fest, die Energiefragen, die sich im Blick auf die Zukunft stellen, sind ja ungeheuer kompliziert. Deutschland versucht, auf die Atomkraft zu verzichten. Das werden wir in 2 Jahren, wird das abgeschlossen sein. Gleichzeitig will man auf die Nutzung der Kohle verzichten, was übrigens sonst kein entwickeltes Industrieland so schnell vorhat. Dann soll es, wenn es nach den Klimaaktivisten geht, möglichst bald auch keine Nutzung der Gaskraft mehr geben. Also das wird schon für sich schwierig genug. Und das in einer Zeit, in der wir ja mit einem Wachstum von Energieverbrauch, nehmen Sie mal alleine das Internet, was da an zusätzlichen Strommengen verbraucht wird oder durch Streaming-Technologien und so weiter. Also sich da nicht zu verheddern in einen Fuß von komplexen Einzelproblemen, das ist ja fast die Quadratur des Kreises. Also rosig wird das nicht, das wird sehr schwer.
Aber man muss ja sagen, Klimapolitik ist der Markenkern der Grünen. Es geht ja auch jetzt vor allem in dem Grundsatzprogramm darum. Allerdings gibt es das Problem, dass das Klimaziel von 1,5 Grad als Pfad festgelegt werden soll, statt als fixierte Marke, wie das zum Beispiel Fridays for Future gefordert hat. Laufen die Grünen Gefahr, ihren Markenkern zu verwässern?
Das werden sicher manche Klimaaktivisten sagen. Und die Grünen werden natürlich auch nicht alle halten können, die sozusagen vom linken Rand her kommen. Aber es ist objektiv unmöglich, es allen recht zu machen. Wenn die Grünen einerseits, was ja vernünftig ist, auf die gesellschaftliche Mitte gucken und darauf schauen, dass wenn sie bei 20% oder mehr liegen, sie natürlich auch, ich möchte es mal so nennen, die Normalos irgendwie bedienen können müssen oder erreichen müssen in der Gesellschaft, dann werden sie nicht gleichzeitig alles, was sich so am linken Rand betätigt, gleichzeitig halten können. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Was ist denn Ihre Einschätzung mit dieser Offenheit gegenüber Konservativen? Werden die Grünen da mehr Stimmen gewinnen, als sie auf der linken Seite verlieren werden?
Ich bin kein Prophet, aber normalerweise gibt es in der gesellschaftlichen Mitte immer mehr zu gewinnen als an den Rändern. Das wird natürlich auch nicht allein von den Grünen bestimmt werden, sondern von der gesamten politischen Konstellation. Wir alle wissen nicht genau, wie lange dieser Sonderzustand, den wir jetzt haben, oder sollen wir ihn Notstand nennen, der sich der Corona-Pandemie verdankt, anhalten wird. Wir wissen auch nicht, wie die Konkurrenz der Grünen im Bundestagswahlkampf aufgestellt sein wird. Es wird für die Grünen sicher einen Unterschied machen, ob Friedrich Merz möglicherweise Kanzlerkandidat wird oder jemand anders, Laschet oder wer auch immer. Es wird auch wichtig sein, nicht nur wie die Union sich personell aufstellt, sondern wie sie mit den Konsequenzen dieser Entscheidung umgehen wird. Also das alles wird Einfluss haben auf die Chancen der Grünen im Bundestagswahlkampf 2021.
Sie selbst waren ja Grünen-Chef in Hessen. Dort protestieren Umweltaktivisten gerade gegen die Grünen, weil die als Koalitionspartner die Rodung eines Forstes mittragen. Und in Baden-Württemberg tritt eine Klimaliste an, eine neue Ökogruppierung, die eben gegen die Grünen auch steht. Ist es absehbar, dass sich Klimaaktivisten abspalten werden von den Grünen und die Grünen da deutliche Einbußen haben?
Das ist durchaus möglich, aber ich glaube nicht, dass das vor einer Bundestagswahl bundesweit passieren kann oder passieren wird. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn die Grünen dann mal regieren, dass sich diese Probleme verstärken werden. Das könnte sein. Aber in unmittelbarer Zukunft erwarte ich sowas nicht.
Apropos regieren, wer regiert denn dann, ist ja auch eine Frage. Und ein grüner Grundsatz ist ja, Frauen den Vortritt zu lassen bei der Postenvergabe. Sollte Robert Habeck Spitzenkandidat werden und nicht Annalena Baerbock, heißt das dann, dass die Grünen sich eigentlich von ihrer progressiven Politik verabschieden?
Sie messen jetzt progressiv nur daran, ob es eine Frau ist.
Ja. Das ist ja als im Parteienspektrum als progressiv lange gesehen worden.
So weit sind wir schon gekommen, dass man nicht mehr progressiv ist, wenn man die Frau aufstellt. Nein, ich will Ihnen eine Antwort geben. Ich hätte vor einem halben Jahr noch gesagt, der Habeck wird es werden. Mittlerweile bin ich da nicht mehr so sicher. Habeck ist sicherlich immer noch derjenige, der in der Öffentlichkeit bekannter und auch beliebter ist. Aber Baerbock hat ein Stück weit aufgeholt, wenn ich das recht sehe. Und in der Partei ist es sicher wahrscheinlicher, dass, wenn man nicht auf die Gesamtgesellschaft guckt, dass dann die Logik zum Zuge kommt, von der Sie eben sprachen. Also das passt ja auch so ein bisschen in die gesellschaftliche Gesamtstimmung. Die Partei mag eher die Frau Baerbock, die Öffentlichkeit vielleicht noch eher Robert Habeck. Dann wird es sicher das Argument noch geben, die anderen stellen ja Männer auf. Da haben wir sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal, das spricht wieder für Frau Baerbock. Könnte sein, dass sie es wirklich wird.
So der ehemalige hessische Grünen-Chef Hubert Kleiner. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Menschen, die in Mülleimern nach Flaschen suchen oder in Straßenbahnen um Geld betteln. Sieht man das eigentlich häufiger als früher? Sind in einem reichen Land wie Deutschland inzwischen mehr Menschen richtig arm? Ja, sagt der Paritätische Wohlfahrtsverband in seinem Armutsbericht. 15,9% der Deutschen lebten im vergangenen Jahr unterhalb der Armutsgrenze. Das ist seit der Wiedervereinigung der höchste Wert. Volker Fintermer.
Vor einem Jahr hatte Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, noch die Hoffnung, dass sich die bis dahin gute konjunkturelle Entwicklung auch auf die Armutsquote durchschlägt. Denn die war trotz aller Probleme erstmals seit Jahren leicht rückläufig. Und damit verband sich sogar die Hoffnung einer möglichen Trendwende. Doch diese Hoffnung hat sich zerschlagen und das nicht wegen Corona, denn die heute vorgelegten Zahlen beziehen sich ausschließlich auf das vergangene Jahr. Die Corona-Krise kommt als zusätzlicher Faktor noch obendrauf, spielt bislang aber in der statistischen Erfassung, die immer zeitverzögert erfolgt, noch keine Rolle.
Die aktuellen Zahlen weisen einen neuen Rekordwert aus. Die Armutsquote nahm gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Prozentpunkte auf 15,9% zu. Sie erreichte damit den höchsten Wert seit der Vereinigung.
Dahinter verbergen sich über 13,2 Millionen Menschen in Deutschland, deren Einkommen sich auf weniger als 60% des Durchschnittseinkommens beläuft und die deshalb unter die Armutsgrenze fallen. 11 der 16 Bundesländer sind von der erneuten Zunahme betroffen. Einen leichten Rückgang gab es nur in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen-Anhalt und Bremen bilden die Schlusslichter, wo mittlerweile jeder Vierte zu den Armen gezählt werden kann. Die größte Dynamik gibt es jedoch in Nordrhein-Westfalen und da besonders im Ruhrgebiet.
Die nordrhein-westfälische Armutsquote ist seit 2006 mit 33%, 2,5-mal so schnell angewachsen wie die gesamtdeutsche Quote. Im Ruhrgebiet leben 5,8 Millionen Menschen, über 1 Million Menschen, weit über 1 Million Menschen im Ruhrgebiet müssen zu den Armen gezählt werden.
Arbeitslose, alleinerziehende, kinderreiche Familien, Menschen mit niedrigen Einkommen oder jene ohne deutsche Staatsangehörigkeit liegen ganz weit vorne mit Armutsquoten von bis zu 58%. Und dabei spielt die Zuwanderung keine maßgebliche Rolle mehr, wie das noch vor 2 bis 3 Jahren der Fall war.
Die Kontur der Armut in Deutschland verschärft sich von Jahr zu Jahr, obwohl wir wissen, welche Gruppen eigentlich besondere Hilfe bräuchten.
Auf diese ungünstigen Voraussetzungen kommen jetzt die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Krise noch obendrauf, von der in erster Linie auch Beschäftigte im Niedriglohnsektor mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen betroffen sind, betont Schneider.
Es sind insbesondere Erwerbstätige in den Bereichen Gastgewerbe, Unterhaltung, Erholung und Verkehr, die von Einkommenseinbußen betroffen sind und damit Branchen mit also eher niedrigem Gehaltsniveau.
Die Bundesregierung habe mit den Hilfen für Solo-Selbstständigen und dem Kurzarbeitergeld zwar schnell gehandelt, aber dennoch dürfte das die absehbare Armutsverschärfung kaum aufhalten, betont Ulrich Schneider. Statt 20 Milliarden Euro für eine nur begrenzt wirksame Mehrwertsteuersenkung zu verpulvern, wären konkrete Hilfen für ärmere Bevölkerungsgruppen wirkungsvoller gewesen.
Eine Corona-Hilfe, zielgerichtet an die 7 Millionen Bezieher von Hartz IV und Altersgrundsicherung, hätte garantiert, dass die Mittel 1:1 in den Konsum fließen. Sie hätte dafür gesorgt, dass das Geld vor allem in Regionen fließt, die auch unter wirtschaftsstrukturellen Gesichtspunkten die Mittel dringend hätten gebrauchen können.
Aus unserem Hauptstadtstudio berichtete Volker Findhammer über den Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Und um 23.35 Uhr kommen wir zu den aktuellen Kurzmeldungen in dieser Sendung. Die schwarz-rote Koalition in Berlin hat sich grundsätzlich auf die Frauenquote in Vorständen geeinigt. Claudia Plass.
Mehr Frauen in Unternehmensvorständen. Grundsätzlich soll es nach dem Willen der Großen Koalition künftig eine verbindliche Frauenquote geben. Darauf hat sich die vom Koalitionsausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe zum Thema verständigt, wie Justizministerin Lambrecht von der SPD und Staatsministerin Wiedmann-Mautz von der CDU mitteilten. In Vorständen börsennotierter und paritätisch mitbestimmter Unternehmen mit mehr als 3 Mitgliedern muss demnach ein Mitglied eine Frau sein. Lambrecht sprach nach der Einigung von einem großen Erfolg für die Frauen in Deutschland. Wiedmann-Mautz betonte, der Bund gehe auf dem Weg zu mehr Frauen an der Spitze mit gutem Beispiel voran. Mit der heutigen Einigung sei eine wichtige Hürde genommen für das sogenannte Führungspositionengesetz. Es sieht verbindliche Vorgaben für mehr Frauen in Vorständen vor. Der Kompromiss soll in der kommenden Woche den Koalitionsspitzen vorgelegt werden, die dann abschließend darüber entscheiden sollen. Danach soll die Ressortabstimmung folgen.
Bedürftige Studierende können wegen der Corona-Pandemie auch weiterhin Hilfen beantragen. Marcel Heberlein.
Im Restaurant kellnern oder im Kino Karten abreißen. Viele dieser Jobs fallen aktuell weg. Studierende, die deshalb finanziell in Probleme kommen, können vom Staat jetzt wieder einen Zuschuss kriegen. So ähnlich wie schon im Sommer. Bis Ende März können sie bis zu 500 Euro pro Monat bekommen. Das Geld müssen sie später auch nicht zurückzahlen. Und das Verfahren ist jetzt einfacher als im Sommer. Studierende müssen zum Beispiel weniger Kontoauszüge vorlegen. Sie können Geld kriegen, wenn sie zeigen, dass sie wegen Corona in einer finanziellen Notlage sind, weil ihnen der Nebenjob weggebrochen ist. Es reicht jetzt aber auch, wenn sie belegen können, dass sie sich um 2 unterschiedliche Nebenjobs beworben haben, aber die nicht gekriegt haben. Und wer einen Studienkredit aufgenommen hat bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, der muss darauf bis Ende 2021 keine Zinsen zahlen.
Wer aus einem Risikogebiet nach Nordrhein-Westfalen zurückkehrt, muss nicht mehr in Quarantäne. Das Gesundheitsministerium hat nach dem Gerichtsurteil die Corona-Einreiseverordnung außer Kraft gesetzt. Stefan Lauscher.
Geklagt hatte ein Mann aus Bielefeld, der sich zunächst auf Ibiza aufhielt, zurzeit auf Teneriffa ist und am kommenden Sonntag nach Deutschland zurückkehren will. Er hatte geltend gemacht, man könne nicht schon allein aufgrund seines Aufenthaltes auf den Balearen als ansteckungsverdächtig gelten, denn die 7-Tage-Inzidenz dort sei deutlich geringer als an seinem heimischen Wohnort. Dieser Argumentation folgte auch das Gericht. Dies sei, so die Richter, eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte. Die laut Corona-Schutzverordnung vorgeschriebene 10-Tage-Quarantäne für grundsätzlich alle Urlaubsrückkehrer sei deshalb rechtswidrig. Der nicht anfechtbare Beschluss betrifft zunächst einmal nur Nordrhein-Westfalen, hat aber Signalwirkung deutschlandweit.
Ein Bremer Pastor muss sich wegen Volksverhetzung verantworten, weil er sich abwertend über homosexuelle Menschen geäußert hat. Sven Weingärtner.
Das Schlusswort nach den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatte der Angeklagte. Olaf Latzel sagte, er sei nicht dieses Monster, zu dem er hier gemacht worden sei in der Anklageschrift. Es sei nicht seine Absicht gewesen, jemanden anzugreifen. Vor dem Bremer Amtsgericht muss er sich verantworten, weil er bei einem Eheseminar vor Paaren seiner Gemeinde von Homo-Lobby und, Zitat, diesem Teuflischen, das immer stärker komme, gesprochen hatte. Er sagte auch, dass überall, wörtlich, diese Verbrecher von diesem Christopher Street Day herumliefen. Gemeint habe er mit dem Begriff Verbrecher, Verbrecher nicht homosexuell lebende Menschen, erklärte Latzel später, sondern militante Aggressoren, die die Bremer St. Martini-Gemeinde, deren Pastor er ist, wiederholt angegriffen und diffamiert hätten. Sollte das missverstanden worden sein, entschuldige er sich dafür. Für die Staatsanwaltschaft hat der erzkonservative Pastor zum Hass und zur Ausgrenzung aufgestachelt. Die Äußerungen seien geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören. Statt einer im Strafgesetzbuch vorgesehenen Haftstrafe forderte die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von rund 11.000 Euro. Für die Verteidigung ist der Vorwurf der Volksverhetzung nicht nachvollziehbar. Sie sieht in der Anklage ein politisch motiviertes Verfahren, weil ihr Mandant eine umstrittene Person sei und Dinge sage, die vielen nicht passten. Eine Entscheidung hat das Gericht für kommenden Mittwoch angekündigt.
Und um 23.40 Uhr kommen wir zur Börse. Was die Aktienkurse heute bewegt hat, das fasst Volker Hirt zusammen.
Einmal hat der Dow Jones, der wichtigste Index in den USA, in dieser Woche eine in dieser Zeit nicht für möglich gehaltene Hürde genommen. Zu Wochenbeginn knackte er mal kurz die Marke von 30.000, ein nie dagewesenes Niveau. Heute Abend schließt er bei etwa 29.300. Solche Höhenflüge gibt's beim DAX nicht, aber auch hier ist das Niveau beachtlich. 13.130 Punkte, da fehlen nur knapp 600 bis zum Allzeithoch. Aber zu einem Höhenflug dahin will der DAX nicht starten. Starr wie eine Rakete, dem der Treibstoff fehlt, klebt er auf der Stelle. Vor zwei Wochen ging die Rakete noch ab, da gab es auf einmal die Meldung mit dem Impfstoff. Es müssen nun neue Nachrichten her, die können aber jetzt nicht mehr von der Corona-Front kommen, die müssen die Regierungen setzen. Neue Fluten von Geld sollen die Länder und Märkte überschwemmen, so viel Liquidität muss frei werden, dass gar nichts mehr übrig bleibt als die Investition in Wertpapiere. So wird es wohl kommen und daher bleibt die Grundstimmung optimistisch. Gewinner heute im DAX, Bayer, da ist wohl nach erheblichen Kursrückschlägen in den letzten Monaten noch eine Menge Aufholbedarf. Im MDAX ist es HelloFresh. Das Unternehmen liefert Kochzutaten direkt nach Hause, ist ein Lockdown-Gewinner, so auch heute. Der Euro verbilligt sich leicht, kostet 1,1850 Dollar. Gold wird ein bisschen teurer, die Feinunze kostet 1.580 Euro.
So Volker Hirt im Börsenbericht. In der EU steht gerade auch viel Geld auf dem Spiel. 1 Billion Euro und noch einmal 750 Milliarden Euro für den Wiederaufbau nach Corona. Das steht auf dem Spiel, denn Ungarn und Polen blockieren gerade das Haushaltspaket, das die EU mühsam ausgehandelt hat. Ungarn und Polen wollen damit eine neue Rechtsstaatklausel verhindern. Eine Klausel, die beiden gefährlich werden kann, weil ihnen Gelder gekürzt werden könnten, wenn sie gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen. Wie kann die EU jetzt diese Blockade lösen? Dazu Paul Vorreiter aus Brüssel.
Den ungelösten Streit mit Ungarn und Polen um den Rechtsstaatsmechanismus will die deutsche Ratspräsidentschaft nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Das ist ein schon sehr ernsthaftes Problem, was wir zu lösen haben. Und deshalb kann ich da jetzt auch nicht spekulieren, kann nur sagen, wir werden hart und ernsthaft daran arbeiten.
Das hatte Kanzlerin Merkel nach dem Videotreffen gestern gesagt. Und nun stellen sich in Brüssel viele die Frage, woran genau gearbeitet wird oder werden kann. Die Hoffnungen in das Verhandlungsgeschick der deutschen Ratspräsidentschaft sind jedenfalls groß.
Wir erwarten gerade auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass sie europäische Werte jetzt nicht am Altar opfert, sondern dass man im Rahmen des EU-Haushalts vielleicht eine Möglichkeit findet, aufeinander zuzugehen,
sagte der EU-Haushaltsexperte der Grünen im Europaparlament Rasmus Andresen. Den Rechtsstaatsmechanismus selbst nochmal neu zu verhandeln, gilt als schwierige Option. Das Europäische Parlament hatte bereits vor dem Videotreffen erklärt, es sei zu keinen weiteren Zugeständnissen bereit. Auch fast alle anderen EU-Länder wollen in dieser Frage nicht nachgeben. Eine Option könnte es sein, die Länder Ungarn und Polen doch noch zu überzeugen, dass sie dem Rechtsstaatsmechanismus entgegen ihrer eigenen Wahrnehmung nicht hilflos ausgeliefert sind.
Der gefundene Kompromiss sieht ja dann auch vor, dass man für die Bewertung der Frage, ob hier der Rechtsstaatsmechanismus verletzt ist, auch unabhängige Organisationen noch um eine Beurteilung bitten kann, zum Beispiel die Venedig-Kommission. Ungarn, Polen würde ja auch der Gang zum Europäischen Gerichtshof offenstehen und vielleicht kann man das ja noch in einer Protokollerklärung ergänzen. Vielleicht ist das auch ein Weg, um den Ungarn und den Polen noch eine Brücke zu bauen,
sagt die CSU-Europaabgeordnete Angelika Niebler. Doch fraglich bleibt, wie lange es dauern würde, eine Einigung mit Ungarn und Polen zu erzielen, weshalb bereits nach Alternativen gesucht wird, den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds an Polen und Ungarn vorbei in Gang zu setzen. Etwa als zwischenstaatlicher Vertrag, den die anderen Staaten miteinander vereinbaren könnten, ohne Ungarn und Polen. Die Auszahlungen aus dem Hilfsfonds müssten dann jedoch immer wieder von Länderparlamenten bewilligt werden, ähnlich wie es bei den Hilfen des Europäischen Rettungsschirms war. Ein sehr schwerfälliges Instrument also und gewissermaßen auch die nukleare Option, die den Bruch mit den beiden Ländern weiter verfestigen würde. Eine weitere Option könnte es sein, die Länder einfach zappeln zu lassen in der Hoffnung, dass sie selbst mit fortschreitender Zeit werden auf die Mittel aus Corona-Hilfsfonds und EU-Haushalt zurückgreifen wollen.
Auch den neuen Rechtsstaatsmechanismus könnte der Rat mit qualifizierter Mehrheit in Kraft setzen und auch direkt einleiten und somit zusätzlichen Druck auf Polen und Ungarn ausüben. Und selbst die Corona-Hilfen könnte man im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit, im Rahmen der EU-Verträge oder auch intergouvernemental auf die Beine stellen,
sagt der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner. Aber vielleicht muss es so weit gar nicht kommen. Ungarns Premier Viktor Orbán sagte heute überraschend in einem Interview, dass viele Lösungen möglich seien, es sei nur eine Frage des politischen Willens. Beide Länder könnten Einigungen auf Grundlage rechtlicher Standpunkte akzeptieren und Orbán weiter, die Gespräche müssten weitergehen und am Ende würde eine Einigung erreicht, so sei das normalerweise. Dass das so einfach klappt, das dürfte nun sogar die Hoffnung aller 27 EU-Staaten sein.
Das waren Informationen von Paul Vorreiter. Ich habe das Gefühl, dass man im Westen nicht versteht, was in Belarus passiert, sagt die Literaturnobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Sie fordert dazu auf, hinzuschauen, wenn Sicherheitskräfte des Regimes einprügeln auf friedliche Protestierende. Zuletzt war ein Aktivist im Krankenhaus gestorben, einen Tag nachdem er festgenommen worden war. Heute wurde er in Minsk beigesetzt. Über einen Tag der Trauer, aber auch der Wut berichtet Christina Nagel.
Tausende haben sich eingereiht, um dem jungen Aktivisten die letzte Ehre zu erweisen. Sie legen Blumen nieder vor der Kirche, in der die Trauerfeier stattfindet. Weiße und rote Rosen, rote und weiße Nelken. Die Farben der Demokratiebewegung, die auch an diesem Tag ihre Stimme erhebt. Roma, du bist ein Held, rufen sie, begleitet vom Hupen vorbeifahrender Autofahrer. Es ist eine Schande, wenn junge Leute für nichts sterben müssen, sagt eine Frau mit tränenerstickter Stimme dem Sender Radio Svoboda. Wir werden das nie vergessen, wir werden es nicht vergeben. Wir werden mit aller Kraft antworten, im Namen jedes unserer Opfer. Roman ist ein Held. Ein Held, schreibt Svetlana Tichanowskaja aus ihrem Exil in Litauen, um den das Land seit einer Woche trauere, während das Regime versuche, seinen Namen zu verleumden, indem es das Verbrechen als gewöhnliches Altersdelikt bezeichne und behaupte, es sei Alkohol im Spiel gewesen. Man werde sich noch wundern, kündigte unterdessen Staatschef Lukaschenko an, mit Blick auf die offiziellen Ermittlungen im Fall dieses Typen, der heute begraben werde. Wir werden Sie über alles bestmöglich unterrichten, darüber, was passiert ist, wie es passiert ist, wer es organisiert hat und so weiter. Sie werden sich wundern, es wird interessant werden. Aus Sicht des Chefs des belarussischen Journalistenverbandes Andrei Bastunets ist alles bereits interessant genug. Statt im Mordfall Bondarenko zu ermitteln, verfolgten die Behörden diejenigen, die die Wahrheit über den Fall herausfinden wollten. Bestes Beispiel, erklärt er am Telefon, die Journalistin Katerina Barisevich, die gestern festgenommen und ins Untersuchungsgefängnis des Geheimdienstes gebracht worden war. Weil sie bei Tutbai, dem populärsten Portal in Belarus, die Nachricht über den Tod von Roman Bondarenko veröffentlicht hat und auch darüber berichtete, dass die Behörden falsche Informationen über seinen Zustand verbreiten, denen zufolge er im Alkoholrausch gewesen sei. Ein Arzt hat Informationen zur Verfügung gestellt, aus denen hervorgeht, dass das nicht der Fall war. Das Ergebnis? Sowohl der Arzt als auch Katerina wurden festgenommen. Für Familie und Freunde, die heute in Stille Abschied von dem 31-Jährigen nahmen, steht ebenso wie für die Demokratiebewegung fest, dass der Sicherheitsapparat Roman Bondarenko auf dem Gewissen hat. Es liege, schrieb Tichanowskaja, nicht in der Macht der Bewegung, Roman zurückzubringen, aber man könne dafür sorgen, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholten. Für das Wochenende haben die Aktivisten zu einem Marsch gegen Faschismus aufgerufen. Dabei wollen sie wieder ihre Stimme erheben für ein freies Belarus.
Die Menschen in Belarus trauern um einen Aktivisten. Das waren Eindrücke von Christina Nagel. Aus den USA gibt es ermutigende und entmutigende Corona-News zugleich. Einerseits wird der Impfstoff wohl bald zugelassen, das ist ermutigend. Andererseits infizieren sich weiterhin massenweise Menschen mit dem Virus. Und noch Präsident Donald Trump scheint das nicht wirklich zu interessieren. Nun verschärfen einige Bundesstaaten die Corona-Maßnahmen selbst, andere hingegen nicht. Und warum nicht? Das schildert Thilo Köstler am Beispiel von South Dakota.
Die Infektionszahlen steigen immer weiter. Die Zahl der Toten hat die 250.000 seit Ausbruch der Pandemie überschritten. Der Präsident kämpft weiter für sich statt gegen das Virus und hält seinen designierten Nachfolger von wichtigen Informationen fern. Joe Biden spricht von einer schweren Krise im Land und sieht einen dunklen Winter nahen, wie er sagt.
The country is still in a crisis. And there's a dark winter still ahead.
In South Dakota ist bereits Winter, meteorologisch wie medizinisch. South Dakota hat neben North Dakota an der Grenze zu Kanada die proportional höchsten Infektionszahlen im ganzen Land. Die Positivrate liegt bei knapp 60%, das heißt fast 6 von 10 Getesteten erweisen sich als infiziert. Und die Kurve zeigt weiter steil nach oben.
I wanted him to come home. I always thought he would come home.
Chris Bjorkman aus Sioux Falls dachte, ihr Mann John könne bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. Stattdessen musste der Covid-Patient aus dem völlig überbelegten Hospital im Präriestaat South Dakota nach Minnesota ausgeflogen werden. Dort wurde er künstlich beatmet und immer schwächer.
When they flew me over here, I literally didn't know if I would see the next day.
John Bjorkman kam nicht mehr nach Hause. Nach 30 Tagen im Krankenhaus starb er an Covid-19. Seine Frau appelliert jetzt an alle in South Dakota, zum Schutz der Mitmenschen Masken zu tragen.
Care enough about their neighbors, their family, that they wear a mask.
Doch die Gouverneurin Kristi Noem weigert sich in South Dakota standhaft, der Bevölkerung irgendwelche Vorschriften zu machen. Keine Masken, keine Abstandsregeln, keine Schließung von Lokalen. Die 48-jährige Republikanerin und leidenschaftliche Trump-Anhängerin sagt, sie habe ihren Eid auf die Verfassung geschworen und die schütze die Freiheit ihrer Bürger.
Took an oath to uphold the Constitution. I believe in our freedoms and liberties.
Kristi Noem stilisiert den Gesundheitsnotstand in der Pandemie zum Freiheitskampf. Kollektive Auflagen seien Machtmissbrauch und Amtsanmaßung, sagt sie. Durch Maskenpflicht und Restaurantschließung gehe das unbedingte Freiheitsversprechen der Verfassung verloren.
When you have leaders overstep their authority in a time of crisis, that's when you break this country.
Kristi Noem verhängte in all den Monaten keine einzige Ausgangssperre und kein Partyverbot. Sie ließ eine Verbrauchermesse ohne jede Auflage abhalten und lud Motorradfahrer aus dem ganzen Land zum Bikertreffen in die Kleinstadt Sturgis ein. Es geriet zum Superspreader-Event. Die Kritik der Medien wies sie als Panikmache zurück und als Versuch, den Bürgern umfassende Kontrolle aufzuzwingen.
I have never in my life seen them use fear to control people the way that they have during this pandemic.
Die Inszenierung der Corona-Krise als ideologischen Glaubenskampf kann nicht ohne Folgen bleiben. Zutiefst erschrocken über die Unkenntnis vieler Betroffener berichtete eine junge Notfallschwester aus Woonsocket in South Dakota, dass Covid-19-Patienten ihre Diagnose noch auf dem Totenbett in Zweifel ziehen.
Their last dying words are, this can't be happening, it's not real. It just made me really sad the other night. And I just can't believe that those are going to be their last thoughts and words.
Hier prallen fundamentale Werte aufeinander, sagt die Direktorin für Infektionskrankheiten im Gesundheitsministerium. Das sei frustrierend, den Wunsch nach Selbstbestimmung in Konkurrenz zur akuten Lebensgefahr zu sehen, sagt Chris Arisman.
It's definitely frustrating because we certainly aren't surprised to see cases and we recognize that it is really a result of this competing values.
Im Nachbarstaat North Dakota hat sich Gouverneur Doug Burgum dieser Tage zum abrupten Kurswechsel entschlossen. Dort herrscht jetzt obligatorische Maskenpflicht. Anders Kristi Noem in South Dakota. Sie bleibt dabei. Keine Masken, keine Auflagen, stattdessen das Glück der Freiheit.
My people are happy. They're happy because they're free.
Thilo Kössler war das aus den USA über Bundesstaaten, die sich gegen Corona-Maßnahmen wehren. Damit kommen wir jetzt zur Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm und gelesen von Franz Lake.
Die Zeitungen kommentieren unter anderem die Störaktionen von Gästen der AfD im Bundestag und den Streit um den EU-Haushalt. Doch zunächst geht es um einen Impfstoff gegen das Coronavirus, nachdem BioNTech und Pfizer heute eine Zulassung in den USA beantragt haben. Die Südwestpresse aus Ulm schreibt, immer drängender wird nun die Frage, wer zuerst geimpft wird. mit der Formulierung »Risikogruppen, Pfleger, Ärzte, Polizisten, Lehrer sollten zuerst dran sein«, kommt man nicht weiter. Alle zusammengenommen können nie und nimmer sofort geimpft werden. Die Ständige Impfkommission sollte jetzt also ein Tempo an den Tag legen, wie die Impfstoff entwickle. Nach Ansicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat der Teil-Lockdown die gewünschte Wirkung verfehlt. Nur wenn es gelingen sollte, wie im Frühjahr das Wachstum der Fallzahlen um ehrgeizige 25% pro Woche zu senken, würde die bundesweite Inzidenz frühestens Mitte Dezember unter die politisch geforderten 50 Fälle pro 100.000 Personen sinken. Deshalb hängt nun viel davon ab, dass alle den Schalter schnell und konsequent umlegen. Der Bundestag hat heute über die Störaktionen von Gästen der AfD beraten. Der Berliner Tagesspiegel fordert mehr Härte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sollte noch in diesem Jahr beginnen, die gesamte AfD mit nachrichtendienstlichen Mitteln zu überwachen. Das wäre bei einem Verdachtsfall möglich. Die Zeitung Der Neue Tag aus Weiden ist der Ansicht, dies sind alles keine Zufälle. Die Zweifler in der AfD sollten genau hinschauen, wen sie unterstützen und mit wem sie in einem Boot sitzen. Diese Partei bleibt auf Kollisionskurs mit der Demokratie und strebt deren Untergang an. Die Ludwigsburger Kreiszeitung äußert sich pessimistisch über eine mögliche Einigung in dem EU-Haushaltsstreit. Die Chancen sind gering, nach einer Lösung zu finden, mit der alle 27 leben können. Letzten Endes müssen Warschau und Budapest entscheiden, ob ihnen die EU samt ihren Regeln wertvoll ist oder ob sie sie nur als Melkkuh ansehen, die ihnen seit dem EU-Beitritt 2004 immense Prosperität beschert hat. Unnachgiebig zeigt sich der Kölner Stadtanzeiger. Wer künftig in eklatanter Weise gegen Grundwerte der EU verstößt, der muss auch mit Geldentzug aus Brüssel bestraft werden. Wenn die EU jetzt Orbán und Kaczynski nachgibt, dann freuen sich nur potenzielle Nachahmer. Die Tageszeitung aus Berlin empfiehlt, Angela Merkel sollte die Vetofrage zur Chefsache machen und nach Warschau und Budapest kommen. Keine Lösung wäre es, den Rechtsstaatsmechanismus um des lieben Friedens willen aufzugeben. Das wäre das Ende der EU.
Soweit die Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm und gelesen von Franz Lake. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Haben Sie noch einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht.